Haben wir eine schöne kleine private Runde heute. Bis jetzt.
Auch schön.
Ja. Ist ja auch ein schöner Hintergrund, ein Bild. Wie ist es gerade für dich?
Für mich? Ganz schön eigentlich. Das so zu Hause sieht irgendwie anders aus, der Hintergrund.
Ja, ich bin jetzt in die, damit man den ganzen Unrat nicht sieht, habe ich mich einfach die Kamera in die Ecke.
Wie bitte?
In die Ecke getan, da ist nichts. Ja, nichts los in der Stille. Mal dieser Kontrast, dass im Körper was los ist oder in den Gefühlen was los ist oder in den Gedanken was los ist. Und in der Stille ist gar nichts los. Oder wie nimmst du das gerade wahr, Yvonne?
Heute ist nicht sehr viel los.
Ist sehr viel los?
Nicht sehr viel los.
Ja.
Eigentlich. Schönes Wetter.
Ja. Dann ist der Kontrast nicht so groß.
Gerade nicht.
Und gibt es da eine Idee, es müsste mehr los sein?
Nein.
Ja. Gut, so kannst du bleiben. Bis ans Ende der Tag. Mehr gibt es nicht. Das ist schon das Höchste.
Doch, bei mir kommt schon immer wieder mal auch Aufregung und so.
Ja, na klar. Na klar.
Freude ist auch eine Aufregung, so ein bisschen, oder?
Ja. Überhaupt Freude oder auch angenehme Gefühle zu fühlen, kann genauso herausfordernd sein, eigentlich wie Angst oder Schmerz oder so. Können auch sehr intensiv werden.
Und je stillere Freude ist etwas sanfter, oder? Also etwas.
Ob die immer da ist?
Die stillere Freude ist etwas weniger intensiv.
Jo. Eigentlich ist da gar nichts.
Alex.
Oder so nehme ich es halt wahr. Da sind halt Phänomene, die sich abwechseln, aber das Eigentliche oder die in der Hauptsache ist eigentlich gar nichts. Aber das ist nicht nichts, das ist nicht unangenehm oder hohl oder leer oder nichts ist ein blödes Wort. Es ist einfach nicht definiert oder nicht keine Wahrnehmung. Wenn man nichts sagt, finde ich, dann entsteht gleich so eine Tendenz draus, so eine Idee, da sollte doch aber was sein. Es ist so wenig.
Hört sich ein bisschen fade an.
Ja, ja, ja. Aber das ist eine Idee, dass dieses Nicht-Wahrnehmbare irgendwie, und das ist der Versuch, wieder das zu definieren. Was man eigentlich nicht weiß, was es ist.
Aber das kennt doch jeder eigentlich, oder?
Nee.
Nee, also ich meine, eigentlich weiß es jeder. Also nein, wissen auch nicht.
Im Schlafen kennt man es, ohne es zu kennen. César Teruel vergleicht es immer mit Tiefschlaf. Ja, ich sehe Ramona, Shirin und Julia. Hallo. Devasito schmunzelt.
Mir ist aufgefallen, Wahrnehmung ist irgendwie ein schönes Wort, ne, weil da wahr drin steckt. Ne? Wenn es jetzt
Ja.
Falschnehmung hieß oder Lügennehmung oder irgend
Falsch nehmen.
sowas,
Ja.
ist echt Wahrnehmung. Aber kann Wahrnehmung täuschen, also obwohl sie Wahrnehmung heißt?
Na, so wie sie im Moment ist, kann sie nicht täuschen. Aber eben nur für den Moment. Also darüber hinaus weiß man nicht, was es bedeutet. Man weiß eigentlich gar nicht, was sie bedeutet, oder?
Naja, man weiß, man hat schon mal jemand gesehen und gedacht, das ist der und der, und dann stellt es sich raus, es war vielleicht jemand anders. Also war es eigentlich keine Wahrnehmung, war es eine Falschnehmung.
Ja, die Ideen, die damit verknüpft sind, können natürlich falsch sein, klar. Aber Wahrnehmung im Sinne von, was du jetzt spürst oder fühlst, oder das ist ja einfach so, wie es ist. Hast den Zeh angestoßen, der tut dann weh, dann ist es ja in dem Moment wahr. Was das bedeutet oder was man dann damit macht oder nicht macht, legt man das Bein lieber hoch oder massiert man es oder was auch immer, das sind dann Interpretationen, aber die Wahrnehmung an sich ist eben einfach, wie sie ist. Dann kann ja nichts verkehrt sein, oder? Ja.
Aber die Geschichten können falsch sein, die sich draus
Ja.
spinnen.
Ja.
Aber dann sind sie auch wieder richtig, weil eben dann ist das Falsche ist ja auch, wer ist da, der es ja, also für richtig oder falsch hält. Ne?
Ist ein Versuch, ist immer ein Versuch, wa? Damit irgendwie umzugehen, klar. Mal stellt sich's als günstig heraus, was man sich ausgedacht hat, oder als scheinbar richtig und manchmal nicht.
Ja, aber richtig war dann, dass man es im Moment falsch wahrgenommen hat. Ne?
Ja.
War es auch wieder richtig.
Ja. Klar, man kann auch anfangen zu unterscheiden zwischen den Wahrnehmungen, die ganz spontan auftauchen, ohne eine Interpretation, und die Wahrnehmungen, die dann daraus folgen, dass man was damit macht oder sich was überlegt. Und folgen weitere Wahrnehmungen daraus. Wenn ich mir jetzt irgendwie den Bauchschmerzen habe und ich nehme einfach die Bauchschmerzen wahr, dann ist da ja nichts weiter als die Bauchschmerzen. Aber wenn ich dann anfange zu interpretieren, oh, weia, jetzt habe ich bestimmt eine schlimme Krankheit, dann kriege ich bestimmt noch weitere unangenehme Wahrnehmungen. Und wenn ich mir einfach nur sage, oh, ich habe heute liegt mir irgendwas schwer im Magen oder ich habe irgendein Thema gehabt oder irgendwas, dann denke ich mir vielleicht, ach, wird schon wieder vorbeigehen. Dann folgen vielleicht nicht noch mehr unangenehme Wahrnehmungen. Also die Folge kann natürlich auch immer wieder eine Wahrnehmung sein, klar.
Aber was man so als Strukturen bezeichnet, also quasi unaufgearbeitete Sachen aus der Vergangenheit, beeinflussen die nicht auch die Wahrnehmung?
Na klar, ganz stark, ja. Klar. Die können natürlich insofern täuschen, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr wahr sind in dem Sinne, aber dadurch, dass sie immer wieder auftauchen und man automatisch wieder mitgeht mit der Struktur, dadurch erscheinen sie natürlich immer wieder als wahr. Ja. Aber so einfach ist es nicht, da rauszukommen. Also die können schon ganz schön eine Macht haben. Also es ist nicht einfach so, dass ich sage, ey, ich glaube jetzt einfach nicht mehr dran. Best verstanden, das ist einfach meine Struktur, die hier mal wieder abläuft und ich glaube einfach nicht mehr dran. Ich habe es jetzt durchschaut, das bedeutet nicht, dass es nicht mehr auftaucht. Schön wäre es. Aber so ist die Natur einfach nicht, weil sonst würde das alles nicht funktionieren, auch mit den Tieren oder so, wenn man einfach sagen könnte, ey, die biologischen Triebe oder was, das ist doch alles Täuschung. Ich lasse das mal bleiben. Es hat sich halt über Millionen und Abermillionen von Jahren alles aufgebaut und der Mensch ist halt nur so, das Ego ist ja nur so obendrauf an der Spitze. Und das kann jetzt nicht einfach sagen, ich durchschaue den ganzen Schmuh jetzt und lasse es alles bleiben sozusagen. Es trägt sich halt dann auch nur langsam wieder ab. Offensichtlich. Kann man zwar mal für so einen Moment aussteigen oder so eine Phase haben, wo man das alles nicht mehr ernst nimmt oder wo es sogar wirklich eine Weile nicht mehr auftaucht, aber dass diese alten Strukturen, die sich so eingeschliffen haben, wirklich zur Ruhe kommen, das dauert halt Zeit, braucht halt Zeit und immer wieder hinterfragen und durchschauen und Ursachen verstehen und Gefühle fühlen und ich will mal nicht sagen neue Muster, aber neue Verhaltensweisen ausprobieren, erforschen, die man noch nicht kennt oder vor denen man Angst hat, dass ich das überarbeiten kann sozusagen. Also die Täuschung kann schon recht hartnäckig sein. Aber letztlich ist es alles Prägung, natürlich, ja. Und die sind natürlich nicht wahr, die Prägung. Wenn die wahr wären, wenn so eine Überzeugung, nur wenn man viel Geld verdient, ist man viel wert oder was auch immer man da jetzt nimmt als Beispiel, wenn das so wahr wäre, dann müssten das ja alle Menschen glauben oder dann müssten es alle Menschen so machen und alle, die es nicht machen, sind todunglücklich. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Deswegen können solche einzelnen Glaubensmuster oder Überzeugungen ja nicht wahr sein, weil viele Menschen leben ja ganz anders, ganz unterschiedlich und sind damit glücklich oder unglücklich mit ganz unterschiedlichen Dingen oder gesund oder nicht gesund. Und wenn da jetzt immer nur so eine bestimmte Herangehensweise die einzig wahre wäre, dann müssten das zwangsläufig alle schon machen. Aber es ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist was viele Menschen gar nicht bemerken, dass bei den meisten anderen Menschen was ganz anderes passiert als bei ihnen selber. Ich glaube, die meisten Menschen gehen sehr viel von sich selber aus und glauben dann, so ist die Welt und so sehen das doch alle Leute und wundern sich immer und stoßen da immer innerlich an, dass die anderen Menschen das aber alles ganz anders machen und anders sehen, anders bewerten, anders empfinden, andere Probleme haben, andere Talente haben und verstehen das gar nicht, wie das sein kann.
Ja, was du jetzt, wovon du sprichst, das hört sich so nach absoluter Wahrheit an. Aber man sagt ja auch, jeder hat jeden Moment eine Wahrheit, ne? Was jetzt für denjenigen stimmig ist.
Ja. Aber wenn du meinst, die Strukturen oder diese Überzeugungen sozusagen, die du angesprochen hast, dann wirken die ja meistens sehr konsistent, also sehr, sehr lang, sich wiederholend oder sehr durchgängig für die meisten Menschen. Das meintest du, oder? Sowas.
Ja.
Ja. Ja, ihr könnt auch gerne über YouTube Fragen stellen im Chat. Ich lese dann im Chat mit. Ist halt oft auch sehr aufwendig oder sehr aufreibend, diese Sachen zu hinterfragen oder andere Dinge zu machen, weil dann kommen halt die Gefühle hoch, die halt mit diesen ganzen Angewohnheiten und Überzeugungen quasi vermieden wurden. Also es gibt ja so vieles, was man hinterfragen kann, oder ich habe das bei mir so erlebt über die Jahre, dass ich alles hinterfragt habe, eigentlich alles, also meine ganzen Beziehungsstrukturen, die Arbeit, das Geldsystem, also was die Gesellschaft treibt, was ich selber mache, meine ganzen Verhaltensweisen, wie ich mit Dingen Schwierigkeiten habe und warum ich bestimmte Dinge mir wünsche oder glaube, nicht glücklich sein zu können, wenn ich dies und jenes nicht habe und so weiter. Das kann ja unglaublich viel sein. Also eigentlich alles, was man als Leben, als sein Leben irgendwie wahrgenommen hat oder die ganze Weltsicht, die man hatte, kann man ja hinterfragen. Muss ja nicht so bleiben. Aber es ist halt aufwendig. Kennst du bestimmt, oder? Das macht man in der Regel nur, wenn man es nicht mehr aushält oder wenn man es nicht mehr absolut nicht mehr zufrieden ist mit dem, wie man es kennt, sozusagen. Wie man sich selber kennt, die Überzeugung. man merkt, es ist zu einengend oder zu unbefriedigend. Es stimmt einfach nicht. Es passt nicht mehr.
Das Leben gibt dann ja auch immer wieder die Chancen, dass es nämlich so die äußeren Umstände so arrangiert, dass genau das getriggert wird, was am liebsten nicht geführt wird.
Ja. Das, was zu eng geworden ist, genau. Da geht ja dann der meiste Druck rein.
Aber dann sucht man sich auch wieder Situationen, die einen das irgendwie bestätigen, ne? Also eigentlich die falsche Sichtweise.
Man versucht, ist der Versuch, es zusammenzuhalten, klar. Ja, letztlich überhaupt dauerhaft nicht mehr drauf reinzufallen, wäre sozusagen ständig sich in der Stille zu verankern. Und dann von da aus alles anzuschauen und zu fühlen und immer mit so einem prüfenden Blick, also immer mit so einem skeptischen Blick, mit so einem, aha, was taucht da wieder auf, und es nicht mehr, das nicht mehr einfach so zu übernehmen, sozusagen. Sich dann nicht reinzuflüchten. Aber es ist halt sehr verunsichernd dann, weil man dann nichts mehr hat, woran man sich festhalten kann. Also das ist das Schwierige dabei, das auszuhalten, dass man sich an diesen ganzen Sachen nicht mehr festhalten kann, wie man es gekannt hat.
Aber gleichzeitig ist es ja auch sehr relaxend, ne, wenn Sachen wegfahren. Also es ist wie eine Befreiung, wie ein Aufatmen. Ne?
Aber es entsteht immer erstmal so ein Hohlraum oder so ein Vakuum, weil man erstmal dann nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder was. Entsteht ja erstmal eine Leerstelle. Da muss man sich überraschen lassen, wie es dann weitergeht. In einem bestimmten Bereich jetzt zum Beispiel oder so. Muss man dann schon lernen, das aushalten zu können. Dass da auch mal dann eine Lücke entsteht. Bei der Arbeit oder bei der Beziehung oder bei bestimmten Gedankengängen, die man sonst immer so ganz üblich verfolgt hat, oder Tätigkeiten, oder dass da mal die Luft raus ist auch. Und manchmal will man das ja freiwillig, manchmal entsagt man dem freiwillig sozusagen, aber manchmal drängt sich das dann auch auf im Prozess, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr ziehen, also nicht mehr fruchtbar sind, sich nicht mehr nach was anfühlen, dann ist die Luft einfach raus. Dann steht erstmal so ein, kann ja auch erstmal so ein Leere, so eine Leere entstehen, unangenehme. Aber wenn man die aushält und was es vielleicht auch für Gefühle mit sich bringt und so weiter, dass das jetzt wegfällt und das aushält, die Leere, dann löst sich dieser, nach einer Weile diese Empfindung auf, dass das jetzt was Unangenehmes wäre oder dass das langweilig wäre oder dass da was fehlen würde. Kann ich mal eine Frage vorlesen oder würdest du was sagen? Ramona, aber ich kann das nicht auch dauerhaft aufrechterhalten. Kommen immer wieder Traumas in mir hoch? Gibt es einen Unterschied von erleuchtet sein und verwirklicht sein? Ja, für mich gibt's dann einen Unterschied. Erleuchtet sein ist für mich der unwiderrufliche Shift, sag ich mal, in die Stille, ins Absolute, ins Unpersönliche. Und das kann sich verankern oder es kann auch wie dauerhaft aufrechterhalten bleiben, während noch eine Menge Zeug, Themen und Traumata hochkommen und auch die Strukturen immer wieder das überdecken wollen. Und Verwirklichung wäre für mich dann ein längerer Prozess der Verwirklichung, der auch nie so ein richtiges, definitives Ende hat. Also Verwirklichung ist nichts Vollständiges, nichts Absolutes, nichts Abgeschlossenes, sondern immer was, was noch tiefer gehen kann. Und aber mit den Jahren oder mit den Jahren der Verwirklichung kann es sein, dass die Thematiken nachlassen oder weniger einen Griff haben und auch weniger auftauchen. Und somit dann die Stille dann nicht mehr so ein großer Kontrast ist zum Erleben oder zu dem, was auftaucht an Schwierigkeiten, an Strukturen innerlich. Ja, dass es immer leichter wird. Immer leichter wird, einfach so haltlos und still zu sein. Ja, dass da mal wieder die Traumata auftauchen, ist ganz normal, weil das Trauma sucht immer einen Halt, es sucht immer eine Struktur, das braucht immer einen Rahmen, immer eine Grenze, eine Struktur, woran es sich halten kann, wo es kompensiert werden kann sozusagen. Dafür sind ja diese ganzen Strukturen gut, diese Strategien, diese Programme. Und wenn die nicht mehr so geglaubt werden durch eine Erleuchtung, durch ein Aufwachen, nicht mehr geglaubt werden, nicht mehr die Identifikation so stark damit da ist, dann fliegen diese tiefer liegenden Traumata und schwierigen Sachen dann auf. Sie fliegen auf. Haben halt nicht mehr so diesen Halt, diese Struktur, diesen Panzer um sich drumherum als Schutz. Und dadurch tauchen die dann natürlich mehr auf. Und deswegen ist es ja so günstig, sich dann damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch Traumatherapie zu machen und richtig fühlen zu lernen und den Körper zu spüren und sich damit auseinanderzusetzen. Damit man dann eben mit diesen Traumata besser umgehen kann. Und da auch der Druck oder der Stress dann nach und nach vielleicht rausgehen kann ein bisschen. Aber es kann ein langer Weg sein, also es geht nicht mal schnell. Ja, was heißt Illusion? Traumata, was heißt Traumata sind Illusionen? Ramona, ja. Wir hatten ja vorhin das schöne Wort Wahrnehmung. In dem Moment, wo es so wahrgenommen wird, als dass es sehr, sehr wichtig wäre, in dem Moment ist es natürlich wahr. In gewisser Weise. Und der Körper lebt nun mal in dieser Realität, auch in dieser alten Realität, in der er geprägt ist halt. Das ändert sich auch nicht durch die Erleuchtung in dem Sinn. Es fällt eigentlich nur noch mehr auf, weil halt ein größerer Kontrast da ist. Erleuchtung ist in dem Sinne ja die absolute Haltlosigkeit, das absolute Nichtwissen. Und ist das Gegenteil von dem, was das Trauma sucht. Das Trauma sucht einen Halt, das Trauma sucht Schutz, das Trauma sucht einen Rahmen, etwas, wo es sich sicher fühlen kann. Auch wenn es nur eingebildet ist. Aber wir merken ja eindeutig, dass dieses Konstrukt, dieses innere Konstrukt und wie wir uns die Welt vorstellen und die Beziehung vorstellen und versuchen, mit anderen in Beziehung zu kommen oder was es auch immer ist oder ob es Kunst ist oder eine innere Fantasiewelt, irgendwas zu haben, wo wir uns hineinbegeben können und da einen Halt finden können. Und das sucht das Trauma. Und es spielt keine Rolle, ob das nur in unserem Verstand stattfindet oder ob das was scheinbar Reales ist, vielleicht auch ein Haustier oder eine Zigarette oder ein Bier oder was auch immer das jetzt gerade im Moment sein mag. Aber das spielt gar keine Rolle, ob das nur eine Illusion ist oder nicht. Aber der Körper, das Trauma ist ja auch im Körper und das sucht eben nach sowas. Und wenn wir ihm das nicht geben wollen oder keine Identifikation mehr da ist, dann fliegt das Trauma halt auf, dann ist es halt so im luftleeren Raum und das ist halt auch nicht so gut. Also nicht gut im Sinne von, wenn man sich dann nicht anders auf eine gesündere Art drum kümmert. Also einfach immer so ablaufen zu lassen, so in die Leere laufen zu lassen, das Trauma sozusagen, das ist auch nicht gut. Hat mir jedenfalls überhaupt nicht geholfen. Also ich hatte auch starke körperliche Probleme zum Beispiel oder so durch Trauma und das hat mir gar nicht geholfen, das einfach so sein zu lassen sozusagen, einfach wie es so ist von alleine, sondern mich darum direkt zu kümmern, ja. Genau zu untersuchen, es zu verstehen, die Ursachen rauszufinden, wo es herkommt, wann es entstanden ist, die Gefühle alle zu fühlen, die damit zu tun haben. Dass es innerlich richtig bewusst Raum bekommt und nicht immer so im Hintergrund einfach so abläuft und Besitz von einem wieder so ergreift und um sich schlägt und nicht weiß, wohin mit sich und so weiter. Ist man nicht selbst das Trauma? Ja. In gewisser Weise. Wenn man nicht was Größeres oder was Tieferes kennengelernt hat, was darüber hinausgeht, ist man selbst das Trauma. Ja. Dieses Ich-Knäuel ist das Trauma quasi. Ja. Beziehungsweise so die Spitze vom Eisberg. Das Ich ist so die Spitze vom Eisberg. Und das Trauma ist quasi hauptsächlich im Unterbewusstsein. Bis es halt irgendwann hochkommt. Immer mehr. Ja, für mich ist ja eigentlich die ganze Menschheit traumatisiert. So alles, was hier so im Großen und Ganzen passiert es eigentlich Trauma. Natürlich nicht alles komplett. Jeder Mensch hat auch seine Freiheiten, seine inneren Freiheiten und seine, das ist auch gar nicht zu bewerten. Das ist jetzt nicht irgendwie ist falsch zu bewerten oder so, gar nicht. Aber im Grunde genommen, Trauma ist für mich immer dann, wenn der Körper mit seiner Biologie und seinen wahren Bedürfnissen ignoriert wird, übergangen wird, überfordert wird. Und vor allem natürlich bei Kindern oder bei Säuglingen ist das natürlich der Fall. Und unsere gesamte Gesellschaft ist darauf ausgelegt, im Prinzip vielleicht nicht bewusst, aber der ganze Umgang ist darauf ausgelegt, dass Babys und Kinder nicht zu ihrem eigentlichen, natürlichen Recht kommen. Ja, ich meine Kaiserschnitte und Krankenhäuser und Stress und Zeitmangel und all diese Dinge und natürlich auch Gewalt in Familien oder was weiß ich. Also es ist mannigfaltig und die Menschheit ist eigentlich komplett mit diesem Trauma beschäftigt, eigentlich schon sehr lange. Und daraus dann diese ganzen Folgen von Süchten, von Krieg, von ständigen Unruhen und Streitereien, von dieser ganzen Unbewusstheit. Der ganze Medientrubel und es gibt so mannigfaltige Folgen davon. Also ich würde sagen, im Grunde genommen geht es bei der ganzen Menschheit um Trauma. Überhaupt diese ganze Menschheitserfahrung, diese ganze Menschheitsgeschichte ist eine einzige Geschichte von Trauma. Und interessant finde ich daran, wie das sein kann, dass es beim Menschen so ist und beim Tier normalerweise ja nicht. Und aus der Traumaarbeit wissen wir auch, dass Tiere das so machen, dass die halt, wenn die jetzt übermäßigen Stress haben, dass sie den immer gleich wieder abbauen. Also der Hase rennt davon und entweder wird er halt gefressen, dann ist er halt weg. Dann hat er auch kein Trauma oder er kommt davon. Aber das kann nicht länger als wenige Minuten gehen, weil bis dahin hat das entweder in seine Höhle geschafft oder er wurde gefressen. Das heißt, ein Tier hat nicht so einen Dauerstress wie ein Mensch und ein Tier hat auch sowas nicht, dass es als Säugling schon misshandelt wird oder vernachlässigt wird, weil dann stirbt es halt. Also wenn die Eltern halt einfach weggehen, auch sei es auch bloß einen Tag, dann ist es schon gefressen. Also in der Tierwelt gibt es sowas eigentlich nicht, wie so ein lange anhaltendes Trauma. Eine lang anhaltende Überforderung gibt es eigentlich nicht. Und eine kurze Überforderung kann der Organismus gut wegstecken normalerweise. Und schnell wieder abhecheln. Also Tiere atmen dann ganz schnell und hecheln dann und dann ist der Stress schon wieder abgebaut und das Nervensystem. Und dann haben sie das auch vergessen und dann gehen sie ja nicht am nächsten Tag aus der Höhle raus und sagen sich, oh weia, und ich muss aufpassen, der Fuchs kommt gleich. So ist es ja nicht bei den Tieren, sondern die haben ihren Stress dann wieder abgearbeitet und dann haben sie sich erholt und dann gehen sie wieder raus vor die Tür, als wäre nichts gewesen. Und nur beim Menschen ist es offensichtlich so, dass er diese unerfreulichen Erlebnisse eben so anhäufen kann scheinbar. Also das sehen wir ganz deutlich, er kann die ansammeln quasi und sogar an seine Kinder weitergeben. Und so hat sich das halt immer mehr angehäuft über die Jahrtausende. Und das kann offensichtlich nur der Mensch und vielleicht durch seinen Verstand, weil er dadurch so Strategien entwerfen kann, wie er damit besser klarkommt, dann muss es halt nicht wirklich abarbeiten. Aber dann häuft das halt an. Kann sich halt so Pseudo-Lösungen überlegen, die ihm das Trauma ein bisschen abschwächen scheinbar. Und es scheint ihm gereicht zu haben, dass er so weitergemacht hat. Und so hat er halt immer mehr angehäuft.
Ja, bei den Menschen ist es auch so, dass manche Leute davon meinen, profitieren zu können. Ne? Weil Leute, die traumatisiert sind, sind ja leichter beherrschbar. Also es ist ja nicht... Es steckt ja zum Teil da auch Interesse hinter, dass die Leute traumatisiert sind.
Ja, und auch stark konditioniert. Also ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es auch stark, dass dieses Schulsystem nicht aus Spaß genau so gemacht wird und Kita und so weiter, dass der Mensch schon lernt, still zu sitzen und nicht aufzumucken und halt brav zu arbeiten zum Beispiel oder was weiß ich jetzt als ein Beispiel. Ja, und man kann den Menschen halt viel leichter natürlich zu allem Möglichen manipulieren. Aber ich denke, es wird eben einfach ausgenutzt. Also, ja.
Was du von den Tieren gesagt hast, das wird ja auch, fließt ja auch in die Traumaarbeit ein. Ne? Also zum Beispiel das den Körper zittern lassen oder übermäßig atmen, ganz bewusst.
Ja, genau. Dass man diese biologischen Mechanismen wieder aktiviert oder wieder sich selbst aktivieren lassen kann. Ja, genau. Wie bei Tieren auch, genau. Ja.
Kann man das alleine oder ist das deiner Erfahrung nach immer besser, mit jemandem zusammen zu machen?
Ja, also erstmal zum Lernen auf jeden Fall mit anderen zusammen, ja. Ich denke, das ist für wenige Menschen nur möglich, das alleine rauszufinden, ja. Also wenigstens mal eine Weile bei einem guten Therapeuten oder einer Therapiegruppe oder das sich mal aneignen, bis man so den Dreh raus hat, genau. Dann kann man sicherlich auch dann alleine weitermachen, ja. Aber das ist so ungewohnt, ist für die meisten Menschen so ungewohnt, ganz stark zu atmen oder dass der Körper von alleine irgendwas tut, was man nicht kennt oder anfängt zu zucken oder zu zittern oder was auch immer für Reaktionen hat. Und das ist so ungewohnt für die meisten Menschen, so unheimlich, dass das einfach viel besser ist, dass man nicht noch in zusätzlichen Stress gerät, davor dann Angst kriegt oder so. dass man da mal in eine Gruppe geht oder so, wo das dann normal ist, wo man merkt, das kennen die anderen alle schon. Und das ist sicher sozusagen, also das ist in Ordnung, das kann man dem Körper ruhig erlauben, auch starke Gefühle zu fühlen und ja, das ist ja auch so eine Sache. Das ist schon natürlich eine enorme Erleichterung, das in der Gruppe dann und mit Anleitung und so zu machen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, das nur zu lesen oder zu hören und dann alleine zu versuchen unbedingt jetzt. Also es mag auch selten mal klappen bei jemandem, aber es ist schon eher die Ausnahme. Aber wenn man das dann mal so den Dreh raus hat und schon ein Gefühl dafür bekommen hat, was das bedeutet und was es auch bringt, und dann kann man das sicher alleine dann zu Hause auch machen, weitermachen. Ja. Der ein oder andere.
Ich hatte Glück, als junger Erwachsener direkt zu Osho zu finden, wo das ja auch mit der Kundalini-Meditation, zum Beispiel mit dem Schütteln und sich bewegen lassen und wild tanzen und die ganzen Sachen, Katharsis, das war ja da ganz hoch im Kurs. Also dadurch bin ich damit vertraut. Und bei mir passiert das auch schon mal alleine, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dass ich irgendwo hinatme, wo ich vielleicht Schmerzen habe oder Zittern dann kommt und so Sachen.
Toll, ja, genau.
Ich erlebe das als sehr befreiend und wohltuend. Und,
ja, richtig, ja. Richtig, ja. 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 Schön, ja. Das vergessen, glaube ich, leider viele, dass das mit der Erleuchtung oder so nicht einfach nur so ein geistiges Ding ist oder so, dass man da so die Dimension wechselt und dann war es das, oder sondern da das System will dann mit, ja, das will ja auch Befreiung erfahren, dass das dann, der Kontrast wird größer zu diesem verengten Knäuel, sag ich mal, der Kontrast wird dann größer und dann möchte der Körper halt mit. Dann ist es wichtig, dass man so ein bisschen die Zusammenhänge kennt und was da für Phänomene kommen können und wie man sich dem öffnen kann und wie du gerade beschrieben hast. Ne? Und es kann auch viel sein. Also bei mir war das jetzt auch 10 Jahre lang sehr, sehr viel, was da an Gefühlen hochkam, an Prozessen, an Thematiken. Ja. Und da könnte man jetzt vor die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, oh weia, wenn das so schwierig ist und so viel Schwierigkeiten mit sich bringt, so viel Arbeit ist, warum sich überhaupt dieser Sache so hinwenden, warum das überhaupt riskieren. Und da finde ich ganz interessant, wenn man das Experiment, das sich einfach gedanklich mal vorstellt, wie viele Tausende oder Zehntausende Jahre die Menschheit aber schon in diesem, sag ich mal, schrägen und traumatisierten Zustand eigentlich zugebracht hat, wie viel da doch bei einem selber dann in 10 Jahren auch wieder man sich entledigen kann oder sich aufweichen kann zumindest. Ja, was da für große Lücken und Freiheiten auch innerlich entstehen können. Klar, es ist viel Prozesse, viel Schwierigkeiten, aber kann sich doch viel tun auch, und das ist ja erstaunlich, also dass das nicht noch weitere 10.000 Jahre dauert, bis man es wieder abträgt sozusagen, sondern 10, 20, 30 Jahre können da enorm viel natürlich in ganz anderen Menschen da sein, kann da werden. Und in der Relation betrachtet, finde ich, ist es dann gar nicht mehr so, wirkt es dann doch gar nicht mehr so viel und doch irgendwie lohnenswert. Also ich sehe das Ganze eher als eine Sache, die man auf längere Sicht betrachten sollte. Nicht so, das ist nicht so diese typische Herangehensweise, so wie geht es mir jetzt ganz schnell besser oder so. So kann man da nicht rangehen, ja, so dieses schnell eine Zigarette rauchen, schnell noch ein Bier reinschütten oder schnell einen Burger essen und dann zum Fußball gehen. So diese Masche funktioniert da halt nicht. Man muss halt auf lange Sicht gucken, was will ich, was ist mir wirklich wichtig, ja? Was will ich mit meinem Leben wirklich machen, was will ich damit anstellen? Will ich mal bloß, dass es mir schnell wieder gut geht oder ich mich schnell wieder ein kleines bisschen sicherer fühle? oder bin ich dieser ganzen inneren Daseinsweise schon langsam entwachsen und hab da was anderes im Blick auf lange Sicht dann. Und doch ist es ja wieder jeden Moment eigentlich für diesen Moment. Also so empfinde ich das ja. Es taucht wieder irgendwas auf, dann merkt man wieder ein gewisses Unwohlsein oder merkt irgendwas beschäftigt ein oder. Und dann ist es ja wieder für diesen Moment, dass ich es mir anschaue, dass ich es untersuche, dass ich erstmal rein entspanne, dass ich gucke, was fühle ich da eigentlich gerade, was ist denn das für ein Aufruhr und stopp mal nicht den Gedanken folgen einfach wieder oder den Ideen, wie alles sein müsste und wie ich es machen müsste und so weiter. Und wenn es sich dann wieder langsam löst, dann ist es ja wieder für diesen Moment. Also ja, Lisa, so sehe ich das auch nicht, dass der Staat oder Organisation ganz bewusst Menschen traumatisieren, um die Kontrolle auszuüben. Aber was ich schon sehe, ist, dass es einfach trotzdem ausgenutzt wird. Auch nicht bewusst, aber es wird halt ausgenutzt. Oder nicht absichtlich, aber den Leuten immer jeden Quatsch andrehen zu können mit Werbung und so weiter. Es scheint ja zu funktionieren, sonst gäbe es diese ganze Werbung nicht und diese ganzen Angebote und diese ganzen Millionen von billigen, oberflächlichen Serien bei Netflix oder sonst was. Und die gäbe es ja alle nicht, wenn das die Leute nicht gucken würden. Und ja, was heißt ausgenutzt? Es wird halt angeboten. Oder diese Medizin, die sehe ich auch als maßlos übertrieben an. Also wenn der Mensch einfach selber rausfinden würde, was ihm gut tut und wie er leben will. Und das kann er ja nur ohne Trauma oder in einer gewissen Freiheit, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich leben und was tut mir gut und was nicht und so weiter. Dann bräuchte er ganz viel von diesen Angeboten ja nicht. Also das sehe ich schon, dass es einfach ausgenutzt wird, also ein Geschäft draus gemacht wird quasi. Aber dass jetzt jemand ganz absichtlich Kinder traumatisiert in dem Sinne, das weiß ich nicht, das sehe ich jetzt auch nicht so mehr. Ja, Inga, es gibt auch traumatisierte Tiere, Hunde zum Beispiel, das stimmt. Aber die sind ja auch nicht in der Natur. Und Tiere machen auch den Menschen sehr viel nach. Die eifern den Menschen sehr viel nach. Ich erinnere mich gerade so an Tiervideos, wo ich gesehen habe, dass Leute so ganz schlimm traumatisierte Hunde oder so aufgenommen haben und die sich aber interessanterweise in sehr kurzer Zeit enorm erholen konnten danach. Auch nicht mehr so verängstigt waren und sehr viel gesünder. Und das finde ich auch erstaunlich, wie manche Tiere sich auch erholen. Vielleicht nicht alle, aber manche können es doch recht schnell. Weil der Mensch scheint sich irgendwie dagegen sogar zu weigern. Also ich habe eher den Eindruck, die meisten Menschen wollen gar nicht. Die wollen gar keine Veränderungen da drin, sondern die fühlen sich fast eher noch sicher in ihrer Sucht, in ihrer Selbstsabotage, da fühlen sie sich dann eher noch verunsichert, wenn sie da raustreten wollten oder wenn sie sich überlegen, Mensch, vielleicht muss es gar nicht so sein. Ich glaube, Tiere sind da wesentlich weicher irgendwie und können sich auch schnell wieder dem entledigen vielleicht. Weiß ich nicht. Aber es ist so interessant, finde ich auch diese Kapazität zu sehen, sich diesem ganzen Traumathema und diesen ganzen Schwierigkeiten auch zu öffnen und die Bereitwilligkeit, das zu untersuchen oder überhaupt zuzulassen. Ist ja auch eine enorme Fähigkeit offensichtlich und eine Freiheit da, sonst könnte man sich dem ja gar nicht stellen oder gar keine Fragen darüber stellen oder gar nicht. Ist doch interessant auch. Und wie zeigt es ja auch, dass die Freiheit oder die gar nicht verloren gehen kann, weil ab einem gewissen, weil ja doch automatisch irgendwann das Interesse vielleicht auch einfach da ist, sich daraus zu befreien. Also nicht bei jedem Menschen sicherlich, aber. Sonst würde man ja das Trauma vollständig annehmen, sozusagen, und gar nicht sich Fragen stellen. So wie in der Matrix quasi, dass gar nicht die Idee aufkommt. Ich meine, das scheint ja bei vielen Leuten aber auch so zu sein. Wie ist es für euch gerade drüber zu reden?
Ich habe die Frage gerade nicht verstanden. Also, ja,
ich habe gefragt, wie das gerade für euch ist, darüber so zu sprechen.
Ach so. Ja, spannend.
Wie wirkt sich das aus? Könntest du das beschreiben? Wirkt sich das irgendwie aus?
Also ich habe gedacht, also dass wenn einmal, sagen wir mal, die Stille oder so geschmeckt wurde, dass es dann auch, naja, dass es innen auch still, also dann ist die Bereitschaft da, das Trauma so anzugucken, weil eben das innen auch still sein soll. Also irgendwie, wieso, also keine Ahnung, also das ist dann, also ich möchte, dass das hier alles aufgelöst wird aus irgendeinem Grund, weil es einfach schöner ist.
Ja.
Ja, irgendwie.
Na klar, ja. Ja.
Immer ja. Wieder, okay, was ist jetzt?
Ja, ja.
Weil es schon ungefähr gewusst wird, wie es wohl ist, wenn es still ist. Ganz.
Ja.
Und wie ist das mit Ohnmacht fühlen? Weil manche sagen ja, also wenn es Richtung Ohnmacht geht und Richtung Erstarren, dann lieber das nicht mehr fühlen, sondern sich lieber bewegen und so.
Ja, das entsteht dann, wenn man es eben nicht fühlen kann. Die Erstarrung. Die Erstarrung entsteht, wenn man es nicht fühlen kann. Die Ohnmacht als Gefühl.
Also Ohnmacht fühlen im Prinzip ist okay, wenn es
ja. Klingt. Ja. Wenn man sie wirklich fühlen kann, dann löst sie sich auch. Wenn es immer mit Erstarrung einhergeht, ist es ein Zeichen, dass man sie nicht fühlen kann. Dann sollte man sich vielleicht lieber Hilfe suchen, ja. Oder erst mal wieder davon ablenken. Das ist dann so ein Zeichen, dass man drin stecken bleibt.
Ja. Also, ich denke immer wieder zu denken, oh, ich fühle jetzt das Trauma, ich komme weiter und so weiter.
Ja.
Das ist nur eine Endlosschleife.
Das kann sein, ja. Ja.
Und kann das sein, dass ein Zeichen dafür ist, dass es doch weitergeht? Also wenn man gleichzeitig offen ist. Also offen. Nein, wenn man eigentlich hier ist, wenn man eigentlich hier ist und nicht in irgendeiner Geschichte.
Also ein Zeichen ist auf jeden Fall, dass es sich, wenn ich irgendwas richtig fühle, wirklich das Gefühl fühle, dann löst sich das immer nach einer Zeit. Also es kann nach kurzer Zeit sein, nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten. Manche Gefühle dauern auch länger. Die können auch eine Stunde bleiben, aber die bleiben nicht ewig und sie verändern sich. Und dann lösen sie sich wieder auf und dann ist es eine ganz tolle Befreiung. Wenn die nicht eintritt über längere Zeit, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich stecken bleibe. Also sowas gibt es nicht, dass ich ein Gefühl richtig fühle, aber dann in der Erstarrung bleibe. Sowas gibt es nicht. Wenn ich das Gefühl richtig gefühlt habe und es sich auch wieder löst, dann entspannt auch der Körper total. Was aber nicht heißt, dass alle Symptome weg sind oder ich immer gesund bin oder sonst was, aber diese Erstarrung, die mit diesem Gefühl oder mit diesem Thema zusammenhing, die löst sich dann ganz deutlich auf. Wenn es nicht passiert, dann habe ich das Gefühl nicht, dann kann ich das Gefühl einfach nicht richtig fühlen. Oder die Gefühle, die da drunter sind. Oft ist es so, ich kann zum Beispiel die Wut wahrnehmen, aber nicht den Schmerz darunter. Und unter dem Schmerz ist vielleicht noch eine Angst und darunter ist noch eine Todesangst und darunter kommt vielleicht die Auflösung und dann noch das Aufwachen. Aber wenn ich sozusagen nicht bereit bin, die darunter liegenden Gefühle und Schichten auch zu erfahren vollständig, dann bleibe ich stecken automatisch. Und dann, und wenn es immer wieder passiert oder häufig passiert, dann sollte ich natürlich lieber irgendwo Hilfe suchen und schauen. Und wenn es wieder akut ist sozusagen und es sich ganz ungesund und scheußlich anfühlt und ich nicht weiterkomme, dann sollte ich natürlich versuchen, erstmal da wieder rauszukommen, klar. Mich zu bewegen, an die frische Luft gehen, jemanden anrufen, was auch immer mir dann hilft, keine Ahnung. Mich irgendwie zu stabilisieren, weil das nutzt gar nichts, dann da zu sitzen und darauf zu warten, dass es von alleine weitergeht. Also das ist nicht gemeint mit fühlen. Also das verstehen viele falsch, die sagen auch einfach da sein lassen, was da ist oder so, aber das stimmt nicht. Das ist eine Falle. Also wenn
die Erstarrung da sein lassen,
nicht. Ja, wenn sich da nichts tut, nichts löst, nichts von alleine verändert, dann reicht es nicht aus. Ne?
Und also Trauma ist ja eigentlich fast immer im Bindungskontext entstanden. Ist es denn überhaupt gut, wenn man das dann alleine macht? Also geht es nicht auch um Verbindung? Oder?
Nein, weil ich brauche erstmal vielleicht die Verbindung, um das zu lernen, den Umgang damit zu lernen. Das ist richtig. Aber die Lösung ist nicht immer in Verbindung zu gehen, sobald ich mich unwohl fühle oder irgendein Trauma aufkommt. Weil die anderen Menschen können damit auch nichts anfangen. Und ich kann gar nicht zum Therapeut gehen. Ich kann gar nicht so viel zum Therapeut gehen, wie ich Gefühle zu fühlen habe. Ich kann nicht 10-mal am Tag zum Therapeuten gehen. Und es ist sehr gut möglich und ganz normal, dass wenn die Gefühle richtig aufbrechen, also wenn das Unterbewusstsein nicht mehr alles unterdrückt, sondern die Dinge hochkommen, dann ist es ganz normal, dass ich am Tag mehrere intensive Gefühle zu fühlen habe. Wenn ich da jedes Mal sage, oh, bevor ich wieder drin stecken bleibe, gehe ich schnell in meine Therapiegruppe, da wirst du in 1000 Jahren nicht fertig. Also ab einem gewissen Grad der Befreiung und der inneren Klärung ist es nicht mehr möglich, so viel zum Therapeut zu gehen, wie Prozesse stattfinden. Also die Idee, ich könnte dann immer sofort jemanden anrufen oder eine Therapiesitzung machen oder in eine Gruppe gehen oder mich mit irgendwem verbinden, um dann irgendwas zu bearbeiten, ist völliger Unfug. Das kann man vergessen. Also wer es nicht kann, wer es nicht alleine kann und nicht schafft, der sollte es natürlich auch bleiben lassen. Aber an sich zu glauben, dass diese ganzen Prozesse sozusagen möglich wären, in irgendwelche Gruppen zu tragen oder in irgendwelche Beziehungen hineinzutragen, ist Unsinn. Man muss lernen, Wenn man wirklich mit dem Aufwachen richtig loslegen will, dann kommt man einfach nicht drum herum zu lernen, das Allermeiste innerlich für sich selber zu fühlen und rauszufinden. Und sein eigener Lehrer und sein eigener Therapeut zu werden, das ist ganz eindeutig. So. Ist einfach. Sonst kommt man da einfach nicht viel zu was. Also, 1-2 Mal die Woche irgendwo hinzugehen, ist nicht ausreichend. Und ich kann nicht alle meine Beziehungen oder Freunde damit belästigen, was ich da für tiefsitzende Traumata habe. Die sind davon auch überfordert, die haben ihre eigenen, die wollen davon auch bald nichts mehr wissen, dann bin ich noch einsamer, wenn ich die damit alle belästige. Also das wird auch nicht funktionieren. Also diese Idee, ich könnte dauernd in Verbindung gehen und so würde sich irgendwas heilen. Verbindung ist ganz wichtig, das ist keine Frage. Aber es ist nicht die Dauerlösung.
Also es ist so ein richtiger Lernprozess, auch alles zu fühlen.
Ja.
Und sehr erleichternd aber auch zu merken, ach Gott,
was ist das? Das ist absolut fantastisch, wenn du merkst, dass du intensive, festsitzende Gefühle alleine fühlen kannst, so dass sie sich wirklich lösen und dass innerlich wirklich Befreiung dort stattfindet und Klärung. Das ist fantastisch, weil dann weißt du, du kannst es in jedem Moment. Du gehst in der Stadt einkaufen und plötzlich kommt dir was hoch und du merkst, da steht was an, da will was, da kommt was im Gange und dann setzt du dich irgendwo im Park auf eine Parkbank oder auf dem Friedhof, wenn du alleine sein willst oder was weiß ich wohin, machst die Augen zu und machst deinen Prozess. Und musst nicht irgendwie anrufen, musst nicht irgendwo hingehen, musst nicht darauf warten, dass jemand die Hand hält oder sonst was. Also das sind alles schöne Sachen und schöne Hilfsmittel und die soll man ruhig nutzen, wenn sie da sind. Aber dieses alleine damit zurechtzukommen, das ist die Aufgabe für die wirklich Aufgewachten, weil Aufwachen ist die absolute Selbstständigkeit.
Und nochmal kurz für ein Traumagefühl. Das kann doch eigentlich nur sein Angst, Wut. Traurigkeit ist dann schon ziemlich gelöst, oder?
Ja, eine Schmerz oder Traurigkeit kommt meistens unter der Wut, ja. Aber Schmerz ist meist noch heftiger. Traurigkeit ist ja mehr ein bisschen vielleicht sowas. Aber ein tiefsitzender Schmerz kann auch heftig sein. Ja. Und dann natürlich Angst, klar. Ohnmacht, Hilflosigkeit gibt es auch noch. Gut, Scham könnte man auch als ein Gefühl bezeichnen. Das sind so die grundlegenden Sachen, ja. Auf der anderen Seite natürlich Freude, Lust, Heiterkeit, Ekstase, positive Aufregung, weiß ich nicht, gibt es natürlich auf der anderen Seite auch. Die kann auch unterdrückt sein. Aber was jetzt Trauma angeht, ja.
Ja. Ich glaube, Freude ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet unterdrückt eigentlich. Ne? Also die Kinder. Also
ja. Auch die Freude.
Ich habe bei mir festgestellt, wenn Freude aufgekommen ist, kam auch irgendwann Angst.
Ja, es ist ganz verknüpft, ja. Ja. Hm.
Hm. Und wenn die Gefühle auch ausklingen, ist da immer Liebe oder gleich Stille?
Nö, ganz unterschiedlich, ja. Da ist nicht was Bestimmtes. Irgendwann ist immer Stille. Irgendwann ist immer Stille übrig. Weil die hat auch unterschiedliche Phasen oder unterschiedliche Ebenen, ja.
Also weiß man eigentlich, dass es vorbei ist, das Trauma, wenn Stille ist. Aber es kann dann auch wieder auftauchen.
Hm. Auf jeden Fall, dass eine große Erlösung und ein Erlösungsgefühl eintritt. Das zeigt erstmal, dass man das Gefühl wirklich zugelassen hat. Und auch das darunterliegende Gefühl, also das, was jetzt gerade dran ist. Wenn dann immer wieder Starre einfach nur da ist oder es kein Gefühl von Erleichterung gibt, dann würde ich sagen, das ist es nicht. Da sollte man nicht versuchen, drauf sitzen zu bleiben und sich einreden. Man würde das einfach fühlen.
Was ich gemeint finde, ist, dass Traumatherapeuten, dass man die bezahlen muss. Also die Kassentherapien mit Traumazusatz. Hm. Also, eigentlich. Vielleicht findet man noch jemanden, der einen Kassenzulassung hat, keine Ahnung.
Hm. Ja, ist schwierig, weil das so in der normalen Medizin, wollte ich jetzt sagen, oder Heilkunde oder was, so nicht in dem Sinne so verbreitet ist, glaube ich, oder? So gute Traumatherapie zu finden, die von der Kasse bezahlt wird, halte ich für recht schwierig.
Hm. Wahrscheinlich.
Ja. Aber es gibt vielleicht Heilpraktiker, die sozusagen irgendwie, wo man irgendwas abrechnen kann oder irgendwelche, weiß ich nicht. Hm. Ja, es ist nicht sonderlich verbreitet.
Schade eigentlich, wenn es doch unser Grundthema ist.
Ja, die Menschheit will woanders hin. Wenn man von Wollen überhaupt sprechen möchte. Die reitet doch eher der Apokalypse entgegen. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt mal nicht die. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was die Menschheit treibt. Ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, was die Menschheit eigentlich macht.
Ich möchte noch jemand was fragen.
Müsste man sie mal fragen, ja. Ja, es gibt ja auch diese Idee, dass man das, dass es ausreichend wäre, jemanden, also ich kenne es von Gopal, also ich finde Gopal gut, sehr gut, was er macht auch, aber diese Idee, dass es ausreichend wäre, sich in einer Gruppe zu treffen und jeder kann einfach sich quasi ein bisschen was von der Seele reden, was jetzt gerade da ist, ist eine sehr schöne Idee, finde ich an sich, aber das führt ja nicht dazu, dass die Leute wirklich ins Fühlen kommen. Also nicht ohne Anleitung, ohne konkrete Unterstützung, wie das aussieht, wie es aussehen kann. Also das reicht für mich noch nicht aus. Und die Idee, man bräuchte einfach nur in Verbindung zu treten mit anderen Menschen, das ist ja gar nicht so einfach für einen Traumatisierten. Also das finde ich auch eine seltsame Idee. Wie soll der das machen? Er weiß gar nicht, was eine richtige Verbindung eigentlich ist. Deswegen leidet er ja so. Das ist so eine Frage, die einfach für mich noch offen ist, wie das gemeint sein soll. Also es ist eine schöne Idee, natürlich, geh einfach in Verbindung, aber wenn das so einfach wäre, würden sie das ja machen. Das ist ja das Problem des Traumatisierten, dass er das gar nicht kann. Er kann ja mit sich selbst nicht in Verbindung sein und mit anderen auch nicht so einfach oder jedenfalls nicht so richtig authentisch oder nicht so, dass es ihn zufriedenstellt, dass es ihm wirklich eine Heilung bringen würde. Das verstehe ich zumindest unter einem Traumatisierten. Und ein richtiger Traumatisierter, der weiß nicht mal, dass er traumatisiert ist. Der weiß ja noch nicht mal, dass er ein Problem hat. Oder worin das genau besteht. Also mit dem in Verbindung gehen, stelle ich mir recht schwierig vor. Selbst wenn man die Idee schon hat, dass das eine gute Idee wäre. Kann ich mir nicht vorstellen, wie man das machen soll. Man traut sich ja gar nicht.
Ich war nicht in so einer Gruppe, aber ich glaube, dass wenn jemand oder dass man dann einfach sagt, ich kann nicht in Verbindung gehen. Vielleicht reicht das auch. Oder? Also ich weiß es nicht genau.
Aber man muss auf jeden Fall irgendwo anfangen.
Ja, vielleicht sagt man dann, ich bin hier, ich fühle keine Verbindung vielleicht.
Ja.
Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht nützt das schon was, wenn man sagt, ich kann gerade nicht in Verbindung gehen.
Ja. Irgendwo anfangen, klar.
Ja.
Aber mich hat es bald nicht mehr befriedigt, mit dem in Verbindung gehen. Also das habe ich früher als Jugendlicher oder mit 20 auch angefangen, mich zu lernen, mich besser auszudrücken, meine Gefühle zu zeigen, auch mit anderen. Ehrlicher zu kommunizieren und all diese Sachen habe ich auch angefangen. Aber es hat mich dann bald nicht mehr befriedigt, weil ich halt gemerkt habe, dass das nicht ausreichend in die Tiefe geht und dass man ja dann doch immer wieder alleine ist. Also man kann ja auch gar nicht den ganzen Tag mit anderen Menschen verbringen und das ist auch anstrengend und das hat mich auch nicht zufriedengestellt. Also das ist keine Lösung für immer. Es gehört zum Leben dazu, es ist wichtig, aber es ist halt nur die eine Seite der Medaille, so wie man auch nicht den ganzen Tag nur schlafen kann oder nur wach sein kann. So ist man halt mal mit Menschen zusammen und mal ist man auch alleine. Also. Und manchmal ist es mit Menschen sehr angenehm und vielleicht auch zufriedenstellend und manchmal ist es auch anstrengend und man fühlt sich genauso einsam unter Menschen und man kann es sich ja auch nicht immer aussuchen. Also es ist ja auch eine nur eine Idee, dass das so für viele Menschen möglich wäre, sich die Menschen immer auszusuchen, mit denen sie zu tun haben, weil die meisten gehen ja irgendwo arbeiten und da sind eben die Menschen, die da sind. Und jetzt zu sagen, such dir deine Leute aus, mit denen du kommunizieren willst, das funktioniert ja so die meiste Zeit des Tages gar nicht. Also jetzt mal rein praktisch. Und ja, wenn jetzt jeder anfangen würde, zu sagen, nee, ich möchte mir die Leute aussuchen, klar, dann würde sich natürlich die Gesellschaft ändern. Ich möchte nur mit Leuten zusammen sein, am liebsten, mit denen ich irgendwie vernünftig kommunizieren kann, wo ich ein Gefühl ausdrücken kann, wo ich was über mich mal sagen kann, was mich beschäftigt. Wo mir mal einer zuhört oder wo man sich austauschen kann. Das wäre natürlich schön, aber im Moment ist es einfach nicht so. Deswegen ist es auf der anderen Seite genauso wichtig, dass man mit sich selber innerlich lernt, umzugehen. Besser umzugehen. Was wolltest du sagen?
Dass es auch okay ist, wenn man mit sich alleine sich auch gut fühlt. Oder dass man auch alleine sein kann.
Ja.
Mir fällt dazu ein, ich weiß nicht, ob Christian Mayer das anders gemeint hat. 50% Kontemplation und 50% nach außen oder so.
Vielleicht
ist es egal, dass man so eine Balance hat.
Ja, na klar. Ja, das ist wie der Atem, der immer rein und wieder raus. Und
vielleicht war das auch anders gemeint, so mit dem 50%-Kontemplation. Aber ich merke das bei mir, dass ich auch immer zwischendurch gerne alleine bin und dann aber auch natürlicherweise wieder Kontakt haben möchte.
Ja, genau. Ja. Aber es tauchen halt auch schwierige Sachen gerne mal auf, wenn man alleine ist, klar.
Und auch im Kontakt.
Auch mal im Kontakt, genau, beides, ja. Und es ist ja auch was anderes zum Lernen und zum Üben und so für die schwierigsten Sachen, um einen Anfang erstmal hinzubekommen, ist es natürlich günstig, zum Therapeuten zu gehen oder zum einem Satz sagen, wo auch das Fühlen mit eine Rolle spielt oder was weiß ich, oder wo auch, oder eine Gruppe, wo ich atmen kann und Trauma mich beschäftigen kann. Für den Anfang ist es natürlich super, klar, um einen Anfang hinzubekommen, aber das ist nicht die Lösung fürs ganze Leben, also würde ich nicht sagen. Also. Weil es ist ja auch was anderes, der Therapeut kommt ja nicht hinter dir hergedackelt und läuft in dein ganzes Leben mit sozusagen und begleitet dich dann in jedem Moment, wo dir plötzlich wieder ungemütlich wird. Und steht dann neben dir und sagt dann, ja, was fühlst du jetzt? Und lass mal den Atem frei oder so. Das musst du dann halt selber machen. Aber das geht ja auch. Das kann man eben lernen. Also, das ist eine Übungssache. Dass man sich einfach selbst begleitet, so. Ja. Es ist wie ein Baby laufen lernt. Es ist halt schwierig und man fällt halt immer wieder auf die Nase, aber es ist möglich. Also es ist einfach eine Möglichkeit, die muss man einfach lernen. Also muss es ausprobieren, man muss es riskieren, man muss immer wieder auf die Nase fallen, man muss sich an die Hand nehmen lassen, von dem man, ist wie beim kleinen Baby, es ist einfach eine neue Fähigkeit, die hatte man einfach vorher gar nicht. Muss man neu lernen und das ist schwierig. Auf jeden Fall. Ich will nicht wissen, wie oft ein kleines Kind auf die Nase, also hinfällt beim Laufen lernen, wie oft am Tag, bevor es dann die ersten paar drei Schritte hinkriegt. So ist es mit ganz neuen Sachen.
Wo du den Atem eben angesprochen hast, weißt, dass eine Abwehrstrategie von mir ist, Luft anzuhalten.
Ja.
Sich wieder abzugewöhnen. Ich merke schon, wenn mir auf der Straße jemand entgegenkommt, wo ich merke, oh, was hat der für Gefühle, bis der wieder weg ist. Das ist nicht gut, gar nicht gut.
Ja.
Aber ich merke es vorher jetzt auch schon.
Merkst du es schon nochmal?
Ja, also das ist wirklich, das habe ich immer so gemacht. Also
ja.
Merke, das ist irgendwie komisch drauf, also mal lieber, als ob die Energie da nicht durch mich durchgeht. Das stimmt überhaupt nicht, oder?
Ja, die bleibt bloß für später aufgespart und staut sich an. Aber hat man ja auch nichts von.
Trotzdem durch, ob man atmet oder nicht, oder?
Ja, natürlich, man merkt es halt nicht so, aber es staut sich dann halt an und dann hast du es später dann.
Ja.
Gut.
Ja.
Ein wirklicher Schutz ist das nicht, nee.
Habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal so eingebildet.
Ja. Klar, manchmal gibt es Situationen, da spart man sich was später auf, weil das einfach jetzt gerade wirklich nicht angebracht ist. Man ist gerade in irgendeinem wichtigen Termin oder so, dann fängt man da nicht an zu hecheln und zu atmen und seine Angst zu fühlen, sondern dann macht man den Termin erstmal fertig und oder sowas, ja, und dann setzt man sich hinterher ins Auto und oder wann man Zeit hat, ja. Man kann schon mal Sachen aufsparen, wenn es nicht anders geht, klar. Ja. So ist es ja.
Dann,
die intensiveren Prozesse macht man vielleicht lieber dann zu Hause oder in einem sicheren Rahmen oder so dann. Ich habe mich immer gerne auf Friedhöfe gesetzt, weil es ist auch egal, wenn du da mal dann ein Tränen ausbrichst oder irgendwas da, ein Schluchzen von dir gibst, ist es dann auch egal. Oder so, da ist man auch meistens alleine, das habe ich immer gerne in der Mittagspause gemacht oder so. Also es gibt immer Gelegenheiten, also. Irgendwann war es mir dann auch ganz egal. Dann habe ich mich irgendwo mitten in der Stadt in den Park gesetzt, auf die Bank einfach und da die Augen zugemacht. Das interessiert auch keinen. Also. Und auch vor, dass man dann mal einen Ton von sich gibt oder mal atmet oder so. Ja, da hat man immer so Sorgen, das wäre so schwierig. Oder dann kommen die Leute und gucken komisch. Aber es hat mich nie einer irgendwie belästigt. Also.
Berlin sowieso nicht, das ist auch egal.
Im schlimmsten Fall kommt noch ein freundliches Wort. Ja, das kenne ich auch von anderen. Also Eckhart Tolle soll ja auch 4 Jahre lang auf irgendwelchen Parkbänken rumgesessen haben, wie die Legende um. Oder Thorsten Brügger hat es auch mal gesagt, dann die Vertiefungsprozesse hat er viel einfach irgendwo sich immer, wenn es gerade kam, dann einfach irgendwo umgesetzt. Und ja, es ist am besten. Also.
Und es ist auch wirklich nur ein Aufsparen. Wenn man das jetzt gerade nicht zulässt, dann kommt es halt später.
Es ist einfach sonst ein Aufsparen. Ja, und natürlich der Verstand, der kommt immer mit irgendwelchen Ausreden und warum es jetzt gerade nicht passend ist und ach, um Gottes Willen und dann der findet immer Ausreden, genügend Ausreden, warum es jetzt gerade nicht passt. Aber wenn man das ein paar Mal so richtig erlebt hat, wie befreiend es ist, wenn man das zulässt, dann, und es klappt, und man merkt, es klappt dann auch mal alleine. Also das ist natürlich am Anfang schwierig alleine, ist klar. Aber wenn man dann eine Weile bei einer guten Therapiegruppe war oder beim Lehrer war und dann kommen diese Sachen in Gange und so weiter und man merkt schon, wie erleichternd es ist, wie gut es ist, wenn das klappt. Dann kann es irgendwann anfangen, dass es dann auch mal alleine klappt. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann fängt es an, irgendwann sich umzudrehen, dass man eher dann nicht drauf guckt immer, wie könnte ich mich davon ablenken oder was könnte ich jetzt schnell machen oder was wäre jetzt angeblich so wichtig, um davon wegzukommen, sondern dann dreht sich das um und man fragt sich eher, man dreht den Blick eher nach innen, also man fragt sich eher, ah, jetzt wird es doch gerade interessant, oh ja, da will sich wieder was lösen. Also dann steht eher diese Neugier, dieses nach innen schauen eher so, das ist viel interessanter, als es wieder bloß diesen Blabla und was ich alles noch zu tun hätte und ach und was sollen die anderen denken oder so, sondern dann dreht sich das mehr nach innen, dann ist das so ein Interesse nach innen. Ah, interessant, spannend, ah, da bahnt sich was an. Ja, ich weiß schon, jetzt wird es erstmal ungemütlich, aber wenn ich das zulasse, oder dann könnte sich das lohnen, dann passiert was, kommt Bewegung rein. Dann dreht sich das so um. Ja, aber es dauert eine Weile und braucht natürlich viele Wiederholungen, bis sich das immer mehr verstärkt, dieses nach innen.
Man kann es auch ein bisschen, sagen wir mal, ein Spiel mit dem Feuer sein, sich nicht zu überfordern. Also in dem Sinne, dass es nicht traumatisiert wird, weil man jetzt voll immer wieder und das tut, also nicht extra da irgendwie. Oder ich habe das Gefühl, dass vor Jahren habe ich das mal so doll, also da, oder das gehörte dazu, ich weiß nicht, da war das irgendwie zu heftig.
Also ich sage es mal jetzt ein bisschen so, meine Erfahrung ist, so wie das kleine Baby nicht drumherum kommt, dauernd wieder hinzufallen und sich irgendwie anzustoßen, so kommt man nicht drumherum, sich wieder zu retraumatisieren. Das ist beinahe unmöglich. Also es ist, glaube ich, einfach das ist so eine Idee von Therapeuten. Aber wenn man an unbewusstes Material wieder rankommt, dann führt es in der Regel häufig zu einer gewissen Art von Retraumatisierung, weil das Trauma taucht ja wieder auf. Und das kann man, also das kann man für mein Verständnis kaum verhindern. Und die Frage ist, ob das so schlimm ist. Oder ob es überhaupt einen anderen Weg gibt, das zu vermeiden. Also diese Idealsituation, diesen Luxus hat man normalerweise nicht. Diese Idealsituation, dass du sagst, ja, ich möchte mir da Dinge anschauen und ich möchte Gefühle fühlen, weil ich weiß, dass das gut ist und sich lohnt. Und dann soll es aber bitte nur einmal die Woche beim Therapeuten passieren. Also das wäre jetzt der Idealfall, aber so läuft es nun mal einfach nicht. So ist unser Unterbewusstsein auch nicht aufgestellt, dass ich sage, ach ja, stimmt ja, ich habe ja, nee, jetzt halte ich die Luft an oder was weiß ich, oder jetzt halte ich mal mit Gefühlen zurück und dann in 3 Tagen, dann ist es wieder soweit und dann kann ich im sicheren Rahmen dann wieder und so. Es mag am Anfang so sein, dass das so funktioniert, weil ich das alleine ja sowieso nicht mich traue und dann ist das eh alles wieder unterm Teppich. Aber irgendwann, wenn der Prozess Fahrt aufnimmt und man das häufiger macht, dann ist das Unterbewusstsein nicht mehr so regelig sozusagen, sondern das kommt dann schneller mal mit irgendwas auch im Alltag an, was da hoch will. Und da kann es einfach passieren, dass einen das auch überfordert oder dass das wieder in so eine Art Starre oder in so eine Art Überforderung führt. Natürlich, das kann passieren. Aber wie man das gänzlich verhindern sollte, weiß ich nicht. Oder ob das, wie das geht, also ich weiß es nicht. Ja, ich hatte diese Idee nicht, dass das so schlimm wäre. Also eine richtig schlimme Retraumatisierung wäre für mich jetzt natürlich, wenn man sagt, da kommt dann wieder das Alte da hoch und dann bin ich wieder voll in so einem richtigen, also in so einem, es gibt ja unterschiedliche Abstufungen von Trauma, also diese vollständige, diese ganz krassen Traumatisierung, wo ich dann zum Beispiel in so eine Art Psychose komme oder wo ich in so eine Art vollständige Dissoziation komme und gar nichts mehr mitkriege oder gar nicht mehr ansprechbar bin oder wo ich total erstarre und der Körper sich wirklich ganz furchtbar erstarrt und anfühlt und ganz was weiß ich oder so. Da könnte man jetzt sagen, natürlich, wenn du es schaffst, das zu vermeiden oder da wieder rauszukommen oder dich abzulenken oder schnell den Therapeuten anrufen, dann auf jeden Fall. Also da sage ich jetzt nicht, wurschtel da alleine drin rum, auf keinen Fall. Aber wenn wir jetzt sprechen von einer Art Retraumatisierung, wo einfach starke, intensive Gefühle wieder hochkommen oder wo nochmal die alte Geschichte wieder hochkommt, das gehört zum Prozess dazu. Also das ist keine Retraumatisierung, sondern das will halt verarbeitet werden. Und das kann man gar nicht vermeiden. Also ist nicht meine Idee und auch nicht meine Erfahrung. Ich spreche jetzt nur von mir, ich bin halt kein Therapeut. Ich kann das, ja, und für mich hat sich da die Therapie, die ich gemacht habe damals oder verschiedene mich beschäftigt habe, haben da ganz deutlich halt ihre Grenzen gehabt, konnten mir dann da auch nicht weiterhelfen und irgendwo ein Stück weit muss man es auch selber rausfinden. Also da kommen wir auch nicht drum herum. Es kann nicht jemand anderes dein hundertprozentiger Experte werden. Sehe ich nicht. Das ging. Also ein Stück weit muss man einfach ein Risiko eingehen. Ja, also. Aber es gibt so vielleicht so grobe Anzeichen, wo man sagt, da ist eine Grenze, da gehe ich jetzt lieber wieder mir Hilfe suchen oder da ist jetzt ein Anzeichen, dass ich eher stecken bleibe und sich das nicht lohnt. Ja, das ist natürlich, also klar, die gibt's. Ja, hatten wir ja schon ein paar. Da würde ich dann sagen, nee, das ist nicht der richtige Weg, stopp, such dir Hilfe, lenk dich ab oder ja, wie auch immer, was dir gut tut, such was dir gut tut, wo du erstmal wieder einen Halt findest, klar, ja, ist klar, oder, der Unterschied. Aber wenn man merkt, dass es sich innerlich löst, dass man weiterkommt, dass gute Erkenntnisse kommen, dass sich die Gefühle, die auftauchen, wieder lösen, dass der Körper dann richtig entspannen kann, dass man viel atmen kann, dass sich das Ganze löst und man danach erleichtert ist und sich was getan hat sozusagen, warum soll man davor wieder wegrennen? Also. Oder? Ich glaube, das merkt man dann, ob sich das lohnt oder nicht, ob sich das ja, richtig anfühlt. Aber es kann sich auch viel wiederholen. Also es ist nicht so, dass man dann ein Trauma einmal da so richtig durchgearbeitet und gefühlt hat und dann ist es vorbei, sondern es wiederholt sich, es kommt immer wieder hoch, weil dieser Körper so stark, wenn der sehr stark geprägt ist oder gerade in einem Entwicklungstrauma, ist es ja so, dass man eben das immer ganz oft wiederholt hat, dieselbe Situation, dieselbe Überforderung und so weiter und dieselben schwierigen Problematiken als Kind, als Kleinkind, als Säugling, hat man, das ist ja das Entwicklungstrauma, dass das nicht so einmalige Schocktrauma sind, sondern sich immer so wiederholt. Also das ist so eine richtige Art, also ein komplexes Trauma. Und da ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass sich das immer ganz viel wiederholt und wieder neu und wieder und bis immer feinere Details sich zeigen und so weiter. Also das ist nicht mal eben so. Ein Schocktrauma kann man, glaube ich, auch mit ein paar Sitzungen oder in einer gewissen Zeit aufarbeiten, in gewisser Weise jedenfalls, ja. Aber Entwicklungstrauma ist was, was sich sehr über sehr viele, viele, viele tausende Wiederholungen eingeschliffen hat sozusagen. Und so dauert es auch lange, das wieder aufzuweichen, aufzuarbeiten. Weil, ist klar, was ich meine, oder?
Ja, dass sich aber eigentlich auch die Sicherheit einstellt. Also dass die Nervenbahnen eigentlich, das ist jetzt nur mein Bild, dass die Nervenbahnen sich neu bilden müssen hin zu Sicherheit. Mhm. Da ist gar ja. nichts. Also jetzt ist das nicht mehr so.
Dass genau, das ist wirklich, dass der Körper sich der Körper gestaltet sich um.
Ja.
Der baut sich um und die Materie ist sehr langsam und die braucht, man sagt ja so, alle 7 Jahre sind die Zellen alle einmal ausgewechselt, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber der Körper braucht da lange Zeit und braucht viele Wiederholungen, bis das die alten Bahnen wirklich körperlich rausgearbeitet sind, genau. Sonst ist es immer wieder so aktiviert. Also das kann einfach schnell passieren, dass das immer wieder so aktiviert wird, klar. Weil das Nervensystem ist biologisch, ist körperlich und das Gehirn und was da alles mit dran hängt, die Organe, die Drüsen, die Körperspannung, alles ist ja körperlich. Und das ist eben nicht nur eine Idee oder einfach mal so, jetzt habe ich es geschnallt, dass es Quatsch ist und jetzt ist Schluss, sondern der Körper, der ist, und wenn es sehr frühzeitig stattgefunden hat, dann möchte der Körper gerne dran festhalten. Das hat er eben gelernt. Also deswegen nennt man das jetzt Retraumatisierung oder wenn es wieder auftaucht oder ist es einfach nur, ist es eben eine Wiederholung, natürlich. Wie willst du das aber verhindern? Das Leben stellt ja die Herausforderung. Wie willst du das verhindern? Das Leben ist nicht ideal. Die meisten Traumatisierten haben einerseits ein Problem damit, alleine zu sein, sie haben aber auch ein Problem damit, in Kontakt zu gehen. Also wie sollen sie diesem Konflikt irgendwie sinnvoll entkommen? Wie soll man das vermeiden? Ich verstehe gar nicht, was das für eine Idee ist, dass man nicht retraumatisiert wird. Man wird ja am laufenden Band retraumatisiert. Oder ich habe das zumindest so erlebt. Eben weil die Beziehungen nicht gut funktionieren. Aber weil das Alleine-Sein auch nicht gut funktioniert. Und die Arbeit ist auch schwierig, das sind auch wieder Menschen. Und irgendwie muss man Geld verdienen oder weiß ich nicht. Oder man hat Glück und hat im Lotto gewonnen. Aber man wird ja am laufenden Band retraumatisiert eigentlich. Also durch diese Welt. Ich meine, geh auf die Straße, geh in die Kaufhalle, guck mal Nachrichten. Ich meine, was ist denn da los? Es ist eine einzigartige Retraumatisierung. Wie willst du dem entkommen? Also empfinde ich so. Also, oder habe ich so empfunden? Also sagen wir mal, eine Konfrontation zumindest. Ein Trigger, ständig, überall Trigger. Ist ja quasi ein Nagel, ein einziges Nagel. Nagelbrett. Die Leute gucken alle doof, die Leute sehen furchtbar aus, sind dick, sind hässlich, sind verschrumpelt, sind versteift aussehen, sind gar nicht fröhlich, sind gefühllos, reden Unsinn. Die Nachrichten sind voll mit irgendwelchen schrecklichen Zeug. Also man kommt da ja nicht drum rum. Sei denn, man ist selber eben gefühllos und merkt es. Ist nur die Frage des Umgangs. Also für mich ist das der entscheidende Faktor, wie gehe ich mit den ständigen Triggern oder mit der Retraumatisierung um? Wie gehe ich damit um? Das macht den entscheidenden Unterschied dann aus. Ob es dann sich wieder nach einer Retraumatisierung anfühlt oder nach einem lohnenswerten Prozess, meine ich jetzt. Aber der entscheidende Faktor ist man dann selber, wie man damit umgeht. Und das ist natürlich schwierig und das muss man lernen, das ist klar. Aber ob dieser Wille da ist und diese Einsicht auch da ist, das hat ja mit einem selber zu tun. Das bestimmt nicht das Trauma und das bestimmt auch nicht die Welt und das bestimmt auch nicht die scheinbare Retraumatisierung, wie ich damit umgehe. Und wenn natürlich nicht die Bereitwilligkeit ist, damit sich zu beschäftigen und damit besser umzugehen sozusagen, dann wird es sehr wahrscheinlich wieder einfach nur in eine Retraumatisierung führen, klar. Deswegen, ich bin damit gar nicht zufrieden mit dieser Aussage, einfach alles hochkommen lassen oder einfach alles so sein lassen, wie es ist oder alles wahrnehmen. Das ist nicht ausreichend. Also das mag Naturtalente geben, die das dann sowas aufschnappen und richtig verstehen. Aber die meisten, die sitzen dann einfach bloß immer wieder neu ihr Trauma aus. Aber ob das so lohnenswert ist? Und wenn man es nicht alleine schafft oder so, oder da nichts passiert, dann nichts Lohnenswertes, dann auf jeden Fall Hilfe suchen, klar. Und für diese, wie gesagt, diese ganz starken Sachen sowieso, wo man nicht alleine weiterkommt. Ja, Kontakt und Sicherheit, also diese, klar, auf jeden Fall.
Dass das Nervensystem erstmal lernt, was das bedeutet, Kontakt zu
sein. Ja, überhaupt, um erstmal diesen ganz akuten Notzustand erstmal zu beruhigen oder zu abzuschicken oder zu beenden sogar. Ja. Da soll man sich dann nicht sagen, nee, das sitze ich jetzt aus oder weiß ich nicht was. Also das machen bestimmt viele Traumatisierte, weil das einfach ihr Programm ist, dieses alleine sein müssen und so. Sagt der Rupal auch, ja, das gehört wie mit dazu, das musst du alleine schaffen oder die Leute lassen mich sowieso alleine oder was auch immer dahinter steckt. Aber das hat man halt so erlebt als Kind oder Säugling, dass man sowieso alleine gelassen wird. Das ist ja die Überforderung. Und dann hat man als Erwachsener auch diese Idee, ich muss es alleine schaffen. Und das ist natürlich bei bestimmten Traumatisierungen Quatsch.
Also ich glaube, er sagt sogar auch, dass auch sogar Meditation eine Falle sein kann. Aber ich glaube, es kommt auch auf die Enneagrammfixierung drauf an. Also
ja.
Falle 5 oder 6 ist lieber.
Ja.
Dass man es einfach alleine versucht. Aber vielleicht kann es auch sogar funktionieren. Also ich bin ja sowieso, also ich sage irgendwas jetzt. Also bei mir war es schon das. Eigentlich Stille, das Einzige war, was den Schnitt reingebracht hat.
Stille, ja, aber du hast bestimmt schon die Idee gehabt oder die Möglichkeit gehabt, dass dann da auch Sachen auftauchen können, oder?
Auch vorher?
Was du gerade meintest mit Stille, dass für die Stille dann eigentlich der entscheidende Punkt ist. Aber nur, wenn man Stille so versteht, dass man sich auch dem widmen kann, was dann da an der Stille auftaucht.
Es war so, dass vorher viel Chaos war und auf einmal war Stille.
Ah ja, okay. Da war so ein Cut sozusagen, so ein Bruch.
Ja. Und ab da habe ich dann weiter.
Ja, genau. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall, das gibt's auch, klar. Dann ist da wie so eine andere Ebene oder eine andere Komponente oder eine andere Perspektive auf einmal dann möglich. Ja. Klar, dann ist das natürlich eine Ressource. Aber ohne das steckt man natürlich dann fest eher. Also ohne das hat man einfach gar keine Möglichkeit. Also der Unterschied zum Trauma ist ja auch wie so eine Perspektive, also nicht das Trauma selber, sondern die ganze Struktur oder auch diese Zustände, also diese seltsamen Zustände, die man traumatisiert hat, sind ja auch Versuche sozusagen, aus diesem Leiden rauszukommen oder aus dieser Überforderung rauszukommen, einen Ausweg zu finden, sozusagen so einen Scheinausweg halt. Aber da ist der Unterschied zur Stille halt, dass es so ein einfach nur daneben stehen ist oder so ein
Dissoziation.
Ja, raus, weg da sozusagen, aber das, da fehlt völlig die Kapazität, sich dem dann aber sozusagen von außen liebevoll oder neugierig wieder zu nähern und sich dann mit dem Ungemütlichen, mit dem Verdrängten, mit dem Schwierigen zu befassen und das einzuladen und zu fühlen. Diese Möglichkeit fehlt ja, sondern man hat sich halt einfach abgeschnitten irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Oder es irgendwie hat sich drumherum gemogelt sozusagen, hat es abgewürgt.
Und der Unterschied jederzeit wieder zurückkommen, oder? Das muss es jetzt auch nicht eine Endlos-Sackgasse, oder? Wenn das mal passiert, gut.
Ja. Ja, aber wenn es halt wieder angetriggert wird, dann steigt man halt wieder aus.
Mhm.
Und was vielleicht du sagst, ja.
Vielleicht ist noch im Chat eine Frage, oder? So viel Zeit.
Achso, Ramona hat noch eine Frage, ja.
Ja. Ja. Na, kannst du bitte nochmal erklären, warum das System am Trauma festhalten will? Ja, im Prinzip ist es auch wie bei den Tieren. Wie bei den Tieren. Du kannst ja auch einem Tier sozusagen einen Ersatz anbieten, zum Beispiel ein Fläschchen. Oder ich glaube sogar bei Enten ist es so, dass die sogar einer Plastikente hinterherlaufen oder sowas, die kleinen, wenn sie dann da auch Futter von der kriegen oder sowas. Und dieser Ersatz im Prinzip, der wird dann ein Leben lang, der wird dann angenommen. Und das merkt sich das System. Das ist dann sozusagen, das versteht ja nicht, dass das ein Ersatz ist und dass es noch was Eigentliches gäbe, sozusagen, sondern es will dann dabei bleiben. Das hat es halt als die Scheinsicherheit zumindest erlebt. Als ist zwar ein Ersatz, aber und dieses ganze Ego ist ein Ersatz. Dieses ganze, was der Mensch sich aufbaut und oder was ihm so sich aufgebaut hat in ihm. Und am Trauma festhalten. Und damals als Säugling oder Kleinkind hat einem das ja sozusagen diese Strategie oder dieser Umgang mit der Überforderung, was man ja als Trauma bezeichnen könnte, hat ja sozusagen irgendwie geholfen oder hat einem ja irgendwie durchgeholfen oder die Situation irgendwie überstehen lassen. Und dann ist es im System eingespeichert, dass das eine gute Möglichkeit ist oder die hat es ja gebracht scheinbar. Und dann hält man daran fest. Und es ist halt einfach so bei Menschen, dass so die ersten Monate und vor allem die ersten 3 Lebensjahre einfach also extrem prägend sind und was da halt passiert ist und was da auch geholfen hat oder nicht geholfen hat oder wie auch immer. Das ist am allerprägendsten und das wird man eben, das ist halt einfach bei Lebewesen so bei Tieren ist es ja auch so, die wachsen auf eine bestimmte Art auf und manche Sachen sind ihnen genetisch schon mitgeliefert, bestimmte Instinkte, da kann man nichts dran ändern, aber bestimmte Sachen werden ja auch gelernt und die bleiben dann, also ja, die bleiben dann einfach so normalerweise. Es ist einfach in der Natur nicht so vorgesehen, dass ein kleines Affenbaby oder so in einer komplett unnatürlichen Situation aufwächst. Und dann später, wenn es selber erwachsen ist, ist der Wald und die Umgebung eine völlig andere sozusagen. Und so ist es in der Natur einfach nicht vorgesehen, würde ich sagen, sondern die Lebewesen sind so angelegt, dass sie schon wenn sie ganz klein sind, die Grundlagen des Lebens in dieser Zeit, an diesem Ort, wo sie eben aufwachsen, mitbekommen, die Grundlagen, die ganz wichtigsten Grundlagen des Lebens mitbekommen und wie man damit umgeht von den Eltern oder und es ist gar nicht vorgesehen, dass das später nochmal so stark sich ändern soll im Leben. Das ist gar nicht vorgesehen. So sehe ich das Ganze. Deswegen ist es so schwierig, das wieder abzutragen oder zu verändern. Weil der Organismus, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Nervensystem, das Gehirn, die Organe, die Drüsen, alles, was damit zusammenhängt, der Bewegungsapparat, alles hängt ja da zusammen, ist dann darauf programmiert und der ist wirklich biologisch, der ist so gewachsen und das ist äußerst mühselig, einfach extrem energieaufwendig und mühselig für den Körper, das alles wieder umzubauen und das dauert halt sehr lange. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen. So sehe ich das. Und jetzt haben wir als Menschen nun mal das Problem oder auch das Glück, dass wir irgendwann verstehen können, ach so, das ist alles eine Prägung, das ist eine Traumatisierung, das muss gar nicht für immer so bleiben. Kann ich ja mal eine Therapie machen oder kann ich ja mal dran arbeiten oder da kann ja Bewegung reinkommen. Ja, das ist ein Glück auf der einen Seite, aber es ist eben auch eine Schwierigkeit, weil es eben dauert und weil das auch den Körper und alles betrifft einen. Also, ob der Körper an Trauma festhalten will, ob man das so sagen möchte, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schwierig und sehr aufwendig für ihn, das abzuarbeiten. Ja, Ramona, das ist schon eine gute Idee, wo es herkommt. Ja, genau. Mutter hat uns zum Beispiel schreien lassen und so weiter. Ja. Sie hat ein großes Essensthema. Ja, es ist gut, solche Zusammenhänge rauszufinden. Ja, sobald das kleinste Hungergefühl kommt, bekomme ich Panik und muss sofort essen. Ja, Gefühle kommen hoch, sehr bedrohlich, würde ich sagen.
Ich würde da gerne noch eine kleine Erfahrung teilen.
Ja.
Wenn da ein Umzu reinkommt, also wenn man zum Beispiel eben den Körper zittern lässt oder atmet und so.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, meine Erfahrung ist, wenn man da irgendwie was mit erreichen will,
ja,
dass es dann nicht mehr richtig funktioniert oder auf jeden Fall die Gefahr dann irgendwie größer ist. Und irgendwie ist es ganz leicht, dass der Verstand das irgendwie übernimmt und dann sagt, okay, jetzt atme ich da rein und dann, dann geht es mir nachher besser und so. Mhm. Aber irgendwie, es muss einfach stimmig sein in dem Moment. Einfach das nur mit dem Kopf zu sagen, das reicht irgendwie nicht.
Nee. Also ich finde, die Hauptmotivation ist eigentlich, die Hauptmotivation in dem Moment ist eigentlich nicht, wie wird es mir später gehen oder was wird später dabei rauskommen oder so, sondern dieses, ich habe jetzt, ich merke, ich bin jetzt, ich fühle mich unwohl, da kommt was auf und ich merke die Tendenz vielleicht, da geht es wieder mit Gedanken los oder ich will da wieder weg von, bemerkt es sozusagen und dann kommt dieser Wunsch oder diese Motivation dann eher daraus, warte mal, ich habe doch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es aber nicht für später, sondern sogar direkt jetzt einfach sich viel besser anfühlt, viel, viel echter anfühlt, mir sich dem zu stellen und nicht davor wegzulaufen. Also es ist mehr eine Neugier ist nicht ganz das richtige Wort, aber diese Wahrheitssuche auch, also was ist denn da jetzt eigentlich wirklich? Nicht mehr dieses Weglaufen wollen, also diesen Tendenzen nachgehen und immer davor weglaufen, vor sich, weil man läuft ja vor sich selber weg. Man läuft ja, wenn man vor dem wegläuft, was jetzt in mir an einem Gefühl da ist, zum Beispiel einem Schmerz oder einer Angst, wenn ich davor weglaufe, dann laufe ich ja im Prinzip vor mir selber weg. Also eigentlich entfremdet man sich damit ja von sich selber. Man flüchtet sich in irgendwelche Ideen, Strategien, dabei verspannt sich der Körper, der Atem wird flach oder was weiß ich und man fühlt eigentlich nichts mehr. Da läuft man ja vor sich selber weg und das ist eigentlich dieses, nee, ich will nicht mehr weglaufen und dann bleibt ja nur noch die Konsequenz übrig, dann muss ich mich dem stellen, was jetzt da ist. Also das war so meine Motivation, ich will nicht mehr weg, ich will nicht mehr weglaufen vor mir selber oder vor dem, was da in mir ist sozusagen. Diesen Kampf immer damit, dann irgendwie das in den Griff zu kriegen und wegzubekommen und Lösungen und so weiter. Ja. Ich will nicht mehr immer wieder da rein, in dieses mich selber gar nicht mehr zu fühlen, mich nicht mehr wirklich zu fühlen. Also ja. Ja. Das ist eher so die Motivation vielleicht. Und nicht das, ob es mir dann schnell besser geht oder ob es dann für immer weg ist oder was daraus dann in Zukunft wird. Ach, und dann wäre ich so gesund und erfolgreich oder was weiß ich. Also klar, diese ganzen Ideen, die bringen mich natürlich sofort wieder weg vom Prozess. Ganz klar.
Okay, danke.
Ja, und vor allem bringst du mich natürlich auch von der Stille weg. Aber du hast recht, vollkommen recht. Also auch die Idee, ich will wieder in die Stille zurückfinden, ist auch schon zu viel. Also dieses, ich fühle jetzt was und danach werde ich aber belohnt, weil dann wird es wieder still, das ist auch Quatsch. Also dieses, Das meinst du, glaube ich, war dieses dran zu denken, was es mir jetzt bald bringen würde, also wie ich belohnt werde sozusagen. Nee, darum kann es nicht gehen. Das ist nicht keine gute Motivation. Nee, das funktioniert nicht.
Also eigentlich schon jedes umzu. Also es muss einfach absichtslos passieren.
Genau, auch. Genau. Ja.
Also das ist am besten. Dann.
Ja, nur dieses zu bemerken, nee, ich möchte jetzt nicht mehr weglaufen zum Beispiel. So eine ganz direkte Motivation. Ja. Ist ja kein Umzu, sondern ich will einfach nicht weglaufen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich mag jetzt nicht mehr den Gedanken ständig hinterher und mich ab wieder dicht machen, zumachen und zu knüpfen. Und mag ich jetzt nicht mehr. Jetzt reicht's mir. Ja, und jetzt stelle ich mich dem lieber sozusagen. Ja, also. So, Ripina fragt noch, ob ich mal was zum Thema Selbstwert sagen würde. Trauma zerschießt einem ja meistens das Selbstwertgefühl. Vielleicht machen wir das als letzten Punkt, oder? Außer ihr habt noch was. Also Selbstwertgefühl ist für mich erstmal eine Idee. Also es braucht erstmal die Idee, dass ich jemand bin. Oder dass ich der bin, der hier ist, scheinbar. Also als Person, als Charakter mit Eigenschaften, Körper und so weiter, dass ich das bin. Und dass dieser scheinbare jemanden Wert haben könnte. Also wenn ich das Wort einfach nur hernehme. Und es ist natürlich schon an sich so eine derart grausame Idee. Wenn ich mich so reden höre, ist es eine furchtbare Idee, ja, dass hier eine Person sein soll, die bestimmte Eigenschaften hat, für die sie auch nichts kann, weil der Körper ist ja einfach genetisch irgendwie auch vorgegeben und die Thematiken sind in der Kindheit entstanden, da konnte man noch keine eigene Entscheidung treffen und abgesehen davon, dass da sowieso niemand ist, der Entscheidung trifft, sondern sie treffen sich einfach selber, aber davon mal abgesehen, man kann gar nichts dafür und dann glaubt man aber, dieser jemand hier zu sein mit all diesen Sachen und dann soll der einen Wert haben oder sowas. Und dann soll man auch noch ein bestimmtes Gefühl dazu bekommen, dass das einen Wert hat oder eben keinen Wert hat. Also das ist für mich, wenn ich so drüber nachdenke, es ist wirklich eine grausame Idee. Also es ist einfach anstrengend, es ist furchtbar. Also das alleine erzeugt jetzt in meiner Vorstellung, wenn ich mir das vorstelle, das wäre bei mir noch so oder es wäre tatsächlich so, müsste so bei mir sein, jetzt da würde ich die Krise kriegen. Also es ist ja ein einziges Theater, was man dann hat. Und was ich aber tiefer liegend daran sehe, ist, Selbstwertgefühl, finde ich, ist ein schwieriges Wort, ein blödes Wort, weil eigentlich geht es dir um was anderes. Also so im Sinne von, wenn ich keinen Wert habe für andere, dann muss ich alleine sein, dann werde ich nicht geliebt, dann beachtet mich keiner, dann was auch immer, dann verdiene ich vielleicht auch kein Geld oder ja, sowas alles, was dann dranhängen kann, klar. Und das hat natürlich alles mit Trauma zu tun, na klar. Deswegen denkt man ja immer, man müsste mehr wert sein, als man im Moment ist sozusagen und versucht irgendwie mehr wert zu sein. Also man versucht besonders nett zu sein, man versucht einen guten Eindruck zu machen. Ach, was weiß ich, aber das ist ja das, was das Trauma auch gleichzeitig wieder abblockt und verhindert, dass die Erfahrung reinkommt, dass ich was wert bin, also dass andere mich interessant finden, dass andere gerne mit mir zusammen sind. Das wird ja verhindert auch. Wenn auch nicht in dem Sinne absichtlich, aber beim richtigen Trauma wird es ja verhindert. Weil es würde bedeuten, dass dann wieder Lebendigkeit ins System kommt, im Kontakt oder im wirklichen Interesse zulassen, also von anderen auch. an mich selber. Das würde ja bedeuten, dass wieder Gefühle auftauchen, dass Lebendigkeit reinkommt und damit kommen natürlich auch die ganzen alten Gefühle wieder hoch und werden wieder angetriggert. Und das soll eben vermieden werden. Das ist eine Überforderung. Und dann vermeidet man das natürlich. Und deswegen gibt man sich dann zufrieden mit Pseudo-Interesse, mit Aufmerksamkeit. Mit Aufmerksamkeit, die man erhaschen kann. Aber eine wirkliche, echte Lebendigkeit, einen echten, tieferen Kontakt, einen wirklich emotionalen Kontakt, einen wirklich spannenden Kontakt, der einem nahe geht, lässt man eben nicht zu, weil das einen ja wieder überfordert. Dann gibt man sich zufrieden mit diesen Werten sozusagen, diesen Selbstwerten. Und es ist total gängig in unserer Gesellschaft, also gerade auf YouTube oder so, wie da Leute da sich präsentieren und ob das nun fürs Geld ist oder aber oft, das ist einfach für die Aufmerksamkeit, die ganzen Klicks, die Kommentare. Es ist kein echter Kontakt, aber es reicht den Menschen. Er nimmt es als Ersatz, so wie das Baby halt das Fläschchen nimmt, weil es halt nichts anderes kennt. Und dann nimmt man das halt und redet sich dann ein, man ist so toll und die Leute mögen einen alle oder finden einen toll. Aber es ist ein Spielchen, also ich sehe es als recht oberflächlich und ein echter, tieferer Kontakt ist was anderes. Der hat nichts damit zu tun, dass ich gelobt werde oder dass die Leute mir sagen, wie toll ich bin. Also damit hat ein echter Kontakt überhaupt nichts zu tun. Sondern der hat damit zu tun, dass ich erstmal mich selber fühlen kann, dass ich selber fühle, was geht jetzt in mir vor, in meinem Körper, aber auch gefühlsmäßig, was habe ich gerade für eine Stimmung, was ist da für eine Atmosphäre, was sind da für Gefühle, eine Freude oder ein Schmerz oder eine Aufregung oder und so weiter und mich selber wirklich fühle und auch den anderen, ja, und auch den anderen sehen kann, dass ich ihn erstmal sehen kann, betrachten kann, dass ich auch ihn wahrnehmen kann. Und ein echter Kontakt würde für mich dann noch darüber hinausgehen, darin bestehen, dass ich dem anderen ansehen kann, ohne dass er mir was sagen muss, dass er sich selber auch fühlt und bemerkt, was bei ihm da ist und auch bemerkt, was bei mir da ist, also dass wir uns gegenseitig fühlen können sozusagen. Ja, da braucht es überhaupt keine Worte dafür, da muss man gar nichts sagen. Du bist so toll oder ich finde dich interessant, damit hat es gar nichts zu tun oder deine tollen YouTube-Videos gefallen oder weiß ich was oder keine Ahnung, was es ist oder hast du ein tolles Auto oder mit irgendeinem Wert hat das gar nichts zu tun in erster Linie, sondern das ist was, da treffen sich zwei Menschen, die sich selber wirklich fühlen können und im Kontakt mit sich sind und die treffen aufeinander und die brauchen gar keine Worte und da entsteht ein echter Kontakt. Oder ein echtes Gegenüber oder ein wirkliches. Und das ist aber gerade das, was der Traumatisierte nicht kann. Davon ist er abgespalten. Weil da kommen echte Gefühle auf und die triggern natürlich auch immer wieder dann die Alten. Da kommen die Alten dann auch wieder. Und dann braucht er diesen Selbstwert als Idee, um mehr wert zu sein, damit dann die anderen endlich ihn so lieben, wie er ist oder so und so weiter. Das ist aber gar nicht, ein echter Kontakt ist da trotzdem nicht möglich. Das kann man nicht künstlich ersetzen. Das echte Fühlen, das echte Wahrnehmen kann man nicht durch irgendwas ersetzen. Das wird niemals funktionieren. Das kann man nicht ersetzen durch irgendwelche Ideen über mich, die ich über mich habe oder die mir dann andere auch noch bestätigen. Im Idealfall. Meistens ist es ja so, dass es zwar auch Zustimmung gibt, aber es gibt ja auch immer die Neider und es gibt auch immer die Kritiker und die ganzen Hasskommentare oder was weiß ich. Also funktioniert es ja sowieso nicht. Also. Aber der Mensch lebt eben in dieser Ideenwelt und das geht schon so lange so, dass das einfach nicht so einfach getan wird. Also das ist eben nicht so einfach, sich da lang, da muss man sich langsam rausarbeiten aus dieser ganzen Fantasiewelt, aus diesem ganzen Scheinwerten und Prägung, Konditionierung und was da alles, kulturelle Ansichten und Sachen. Also wenn du fragst, das Trauma zerschießt einem ja meistens das Selbstwertgefühl, ja. Aber es ist nicht so, dass wenn man das Trauma nach und nach besser versteht, besser durcharbeiten kann und sich da auch was löst oder tut oder sich was abträgt über die Zeit, sich aufweicht und man das nicht mehr so drauf reinfällt und so weiter. Das Ergebnis ist nicht, dass man dann ein gutes Selbstwertgefühl hat, sondern dass es sowas, sich selbst in dem Sinne einen Wert zuschreiben zu wollen, ist ja gar kein, da gibt es ja kein Bedürfnis mehr danach. Also wer soll dann Wert haben? Oder mir geht es zumindest so, also irgendwann war das einfach vorbei mit diesem Wert, was habe ich für einen Wert oder so, darum geht es gar nicht. Was soll der Mensch für einen Wert haben? Ich finde das Wort so gemein. Das ist so, wie so ein Marktwert irgendwie. Ja. Einer hat einen Porsche und der andere hat einen Trabant. Und dann vergleicht man Menschen, na, dein Auto ist ja nichts wert, aber ich meine, will man denn so die Menschen betrachten? Die Idee dabei sehe ich auch mit diesem Selbstwert, zum Beispiel so mit dem Sexuellen. Bin ich attraktiv oder nicht? Oder bin ich schon viel zu alt? Oder ach, ich bin zu dick? Oder das sind ja mal so viele so Sachen, die Menschen haben. Oder verdiene ich genug Geld? Bin ich erfolgreich genug? Habe ich ein gutes Auto? Sehe ich gut aus? Bin ich sportlich genug? Was weiß ich? Das sind alles immer so Werte, die dann dieses Gesamtselbstwertgefühl scheinbar erzeugen. Die Idee dahinter ist ja, dass ich das wirklich alles bräuchte, diese ganzen Sachen, damit ich dann mich gut fühlen kann oder mich glücklich sein kann. Das ist ja einfach Unsinn. Ich brauche ja kein schickes Auto oder so, um mich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Brauche ich einfach nicht. Außer ich habe ganz doll die Idee natürlich. Dann brauche ich es auch oder bilde es mir zumindest ein. Aber da muss man halt sich dann selber fragen, was brauche ich jetzt wirklich alles oder will ich so weiterleben, dass ich mir einbilde, ich brauche das alles? Oder möchte ich gucken, ob nicht irgendwie eine Zufriedenheit und ein Frieden anders möglich ist? Mich hat es dann irgendwann nicht mehr zufriedengestellt. Diese Ideenwelten. Ah, das meinte Regina nicht. Ja, weiß ich jetzt leider auch nicht, was du meintest. Ja. Es war doch schön, mit euch mal so euch zu sehen. Vielleicht kommen ja demnächst auch mal wieder noch andere Leute rein. Ja, hallo Christine. Oder hast du noch eine letzte Frage? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, oder?
Ja, vielen Dank.
Danke. Ja,
euch auch. Euch auch. Schön, dann bis bald mal, ja?
Ja.
Gut, schönen Abend euch, ja?
Ja.
Bis dann.
Ja, ciao.
Tschüss.